Also, ich bin der Stefan Schmidt. wo soll ich anfangen? Fangen wir am besten so an, weil ihr habt das unwahrscheinliche Privileg, dass wir heute im Zweierpack kommen. Normal bin ich immer alleine und heute ist meine Frau mitgekommen und ich war, ja, lass mal meine Frau soll ein bisschen erzählen, was sie macht, weil ich bin da nicht der Kompetente. Und dann erzählt sie ein bisschen, was ich mache und dann fangen wir an.
Hallo, ich heiße Andrea Schmidt, ich bin die Frau von Stefan. Also nächste Woche, nächsten Sonntag genau gesagt, feiern wir 40. Jubiläumstag. Das ist schon, wir sind schon eine Weile zusammen. Wir arbeiten zusammen bei Mercy Ships, das hat er vielleicht nicht gesagt. Einige von euch kennen wir ja schon bereits oder ich schon, einige kenne ich nicht und von daher wüsste ich nicht, wer schon weiß davon, aber wir arbeiten bei Mercy Ships. Wir haben das größte oder die zwei größte Hospitalschiffe der Welt. Da führen wir dann Operationen, so chirurgische Eingriffe durch für Leute in Afrika, die das sich selber nicht nur nicht leisten können, sondern dort in den Ländern, wo wir dienen, gibt es gar keine Chirurgen und Krankenhäuser, die solche chirurgische Eingriffe durchführen wie wir. Und von daher haben die gar keine Möglichkeit zum Teil, selbst wenn sie Geld hätten dafür. Und wir kommen da und ich weiß nicht, also könnt jederzeit in Vimeo oder auch in YouTube gibt es sämtliche Videos von Mercy Ships, von unserer Arbeit. Da kann man jeden tagelang anschauen. Die guten Sachen, die wir tun, das ist echt eigentlich sehr beeindruckend. Jedes Mal, ich bin schon jetzt fast 25 Jahre bei Mercy Ships und jedes Mal, dass ich diese Videos anschaue von dem, was wir machen, wie wir die Menschen das Leben wirklich verändern, nicht nur im Körper, sondern auch tief in der Seele und auch geistlich, da bin ich jedes Mal fast zum Tränen berührt. Dann denke ich mir, okay, ich bin noch an der richtigen Stelle, weil ich bin nicht so begeistert von dem, was wir machen. Und meine Stelle bei Mercy Ships, das ist was Neues. Also für viele Jahre habe ich in dem Bereich gearbeitet, wo ich dafür zuständig war, unser medizinisches Personal auf dem Schiff zu bringen. Also alle Chirurgen und Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger und Ärzte und ja, in diesem ganzen Bereich Zahnärzte, diese ganze Sache, war ich dafür zuständig. Aber jetzt habe ich seit über einem Jahr eine neue Stelle bei Mercy Ships. Das heißt Workforce Planning Manager. Also auf Deutsch versuche ich das gut zu übersetzen. Das ist halt diese Arbeitsplanung oder diese ja, die Planung für die Besatzung. Ich bin dafür zuständig, ja, ein bisschen höheren Blick zu haben. Was brauchen wir auf unsere Schiffe? Nicht nur im medizinischen Bereich, sondern alle Bereiche. Das heißt technisch, auch unsere ganzen Maritim-Leute, auch die Leute, die kochen, die Leute, die auch im IT arbeiten. Wie viele Leute brauchen wir, um wirklich auf unsere Schiffe die höchste Zahl von Operationen durchführen zu können. Wir haben von unserer Leiterschaft bekommen, die wollen, dass wir auf 90% ungefähr, dass wir 90%, was überhaupt möglich ist, in unserer Operationssäle so viel durchführen zu können. Und dafür braucht man jede Woche sogar andere Besatzung. Und da braucht es jemanden, der ein bisschen Überblick hat über das und dann schaut, wie viele Betten haben wir auf dem Schiff. Weil du musst dir vorstellen können, das ist nicht so wie zum Beispiel in einem Krankenhaus, wo man nicht schläft. Also da braucht man nicht dran zu denken, wenn wir diese Leute haben, diese Besatzung, ja, die müssen ja auch da leben und schlafen. Das ist ein kleines, so ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt auf den Schiffen. Und da braucht man auch eine Bank und da braucht man auch irgendwie ein Café, wo man auch ein bisschen schönes Leben haben können, nicht nur die ganze Zeit arbeiten. Und was für Leute brauchen wir und wie viele? Und also ich versuche das einfach auf Deutsch ein bisschen zu, ich habe das natürlich ChatGPT sagt uns alles jetzt mittlerweile, wie man das gut auf Deutsch übersetzen kann, meine Arbeit und was ich mache. Wir möchten die Auslastung unserer Operationssäle von auf 90% steigern. Man würde vielleicht fragen, warum 90%? Warum macht ihr nicht schon 90%? Und die einfache Antwort dazu ist Covid. Also, wo Covid jetzt gekommen ist, in 20, das hat Mercy Ships ziemlichen Schlag gegeben, kannst du dir vorstellen. Plötzlich konnten wir gar nicht machen, was wir normalerweise machen. Unsere Schiffe wurden geparkt und mussten dann überhaupt nichts machen für fast, ja, das war 2 Jahre, haben wir konnten wir nicht nach Afrika, und es hat ziemlichen Schlag gegeben. Also, und es hat einfach jetzt Zeit gebraucht, dass wir wieder aufbauen. Aber jetzt sind wir schon so weit, dass wir wollen sagen, ja, wir wollen wieder auf 90% auf beide Schiffe. Also wir haben jetzt 2 Schiffe mittlerweile und bauen sogar ein drittes. Und wir wollen dann schauen, dass wir wirklich dann die Operationssäle wirklich auf höchst, wie sagt man, maximalen Output haben. Also, wir wollen das machen, um mehr lebensrettende und lebensverändernde Operationen durchführen zu können. Dazu müssen wir das freiwillige Personal effektiver einsetzen und planen. Bei uns auf unsere Schiffe sind unsere Leute freiwillige Mitarbeiter. Sie werden nicht bezahlt. Also, das ist auch ein bisschen kompliziert manchmal. Weil manche Leute wollen das nicht mehr so machen. Ja, die Herausforderung. Es ist komplex, die Verfügbarkeit der Freiwilligen mit den operativen Bedürfnissen an Bord abzustimmen. Die Einsatzdauer der Freiwilligen variiert. Das könnt ihr euch vorstellen. Nicht jeder kann für 2 Jahre kommen. Manche kommen 2 Wochen, manche 8 Wochen, manche 3 Monate. Das ist immer unterschiedlich. Und das ist, ja, das macht die Kontinuität von der Arbeit ein bisschen erschwert. Also diese Turnover heißt es bei uns, das ständig hinkommen und gehen, das macht es schon ein bisschen schwierig. Und die Lösung ist, dass wir entwickeln ein neues System der Einsatzplanung. Es berücksichtigt die individuellen Fähigkeiten, die Verfügbarkeit und die Laufzeit der Einsatzperioden von jedem Mensch. Also meine Arbeit besonders, ich bin die Managerin von diesem Abteilung, und ich schaue in meine Rolle, ich bin dafür verantwortlich, die Verwaltung und Personalplanungsstrategien, und stellt die effektive Verteilung und Ausrichtung der freiwilligen Ressourcen auf aktuelle und zukünftige Organisationsziele sicher. Zu den Hauptaufgaben gehören die Analyse von Angebot und Nachfrage nach Freiwilligen, die Nutzung von Personalplanungstools und die Zusammenarbeit mit internen Teams, Aufrechterhalten eines umfassenden Personalplans. Also, versuche ich das ein bisschen sehr, sehr professionell eher zu sagen, als nur mein Deutsch irgendwie das weiterzugeben, was ich mache. Weil manchmal ist es für mich sogar schwierig, auf Englisch zu erklären, was ich mache. Weil das ein neues Team ist bei Mercy Ships. Also das ist eigentlich eine neue Arbeit, und das macht mir viel Spaß. Ich habe in meinem Team wir sind zu fünft, aber ich habe ein neues Team schon seit ein paar Wochen bekommen, und das heißt Recruiting. Also ich arbeite auf der Seite von Recruiting bei Mercy Ships, und jetzt mittlerweile ist es auch so, dass ich ein Recruiting-Team, die auch unter mir arbeitet. Und die sind, also bei uns ist es aufgeteilt, Mercy Ships hat 16 Büros überall auf der ganzen Welt. Mercy Ships Deutschland hat auch ein Büro. Also diese Büro habe ich sogar die Ehre gehabt, damals in 1996 zu helfen, die zu gründen. Und da haben wir 16 Nationen. Dann haben wir auch in den USA auch ein Büro. Und dann haben wir auch Mitarbeiter, das heißt bei uns non-MSGA, also nicht von unserem nationalen Bereich oder Büros oder auch nicht USA, sondern Leute aus Afrika, Leute aus Mexiko, Leute aus Südamerika, wo wir kein Büro haben, aber wir trotzdem diese Leute kommen, die auf dem Schiff, auf die Schiffe dienen. Und diese Leute wollen wir auch unterstützen, diese Mitarbeiter, diese Freiwilligen. Was sie brauchen, auch unsere Unterstützung, während sie sich bewerben. Das ist nicht so einfach. Man kann sich vorstellen, bei uns kann man nicht einfach sich bewerben und am nächsten Tag schon aufs Schiff gehen. Also das ist ein Prozess, das dauert ungefähr 2 Monate oder so, von dem man sich bewirbt, bis man wirklich aufs Schiff gehen kann. Also man muss ganz viele Sachen machen. Man kann sich auch vorstellen, wir arbeiten im Bereich von Maritim und auch Medizin. Man muss dann wirklich alles genau durchprüfen, dass alle Ärzte und Chirurgen wirklich auch Lizenz haben, um das zu machen, dass sie auch fähig sind, diese Arbeit durchzuführen, dass sie auch anerkannt sind, dass sie diese Arbeit durch oder mitmachen können. Und ja, und mein Team ist die für die nicht europäische und nicht, wo ein Büro ist, auch nicht in den USA, sondern unsere afrikanische Mitarbeiter und unsere Mitarbeiter aus Südamerika und aus Thailand und in diese verschiedenen Länder, wenn sie kommen, dass wir ihnen auch unterstützen in ihrer Arbeit und auch einfach Wert geben, dass sie und auch mehr und mehr Recruiting, weil wir wollen mehr Leute von diesen Ländern bei uns, dass sie auch mitarbeiten und auf dem Schiff sind, weil wir sind eine internationale Community von ungefähr 40 Ländern auf dem Schiff zu jeder Zeit. Also musst dir vorstellen, alle zusammenarbeiten, alle zusammenkommen. Das ist echt eine ganz tolle Sache eigentlich. Und was uns wirklich, unser Zentralpunkt und was uns motiviert, ist unsere Liebe für Jesus und für die Menschen, die er auch liebt. Und das ist ja unsere Arbeit.
Ich hätte das nie so erklären können. Und für mich ist es ein bisschen auch, ja, meine Frau, ihr seht schon, die ist sehr mit Detail, mit Einzelheiten vertraut. Ich bin mehr oder einer, der das so mehr oder weniger im Haus aus dem Handgelenk manchmal macht. Und für die Deutschen ist es auch ein bisschen schwierig, gell, weil das alles muss ja strukturiert sein bei euch und so weiter. Und ja, deshalb ergänzen wir uns gut. Heute möchte ich mit euch was durchgehen, was sehr aktuell ist, was ich glaube, was jeden von uns umtreibt, wo sich jeder damit auseinandersetzen muss. Es gab in 2017 oder 2015 gab es die größte Schießerei in den USA. Und es war ein Mann, der hat sich im Hotel in Las Vegas verschanzt und hat während eines Konzertes 60 Leute ermordet und 850 waren verletzt. Und dann denkt man sich, wie kommt es dazu? Wie kann so jemand was so machen? Und es fängt alles an mit deinen Gedanken. Und die Gedanken, du kannst dir die Gedanken, das ist ein Lied, die sagen, die Gedanken sind frei. Und das stimmt ja auch. Aber die Gedanken gebraucht der Feind, dass er dich von der Spur bringt. Und das kommt so, ich tue das immer so darstellen, es ist wie ein Flugzeug, der den Funkturm anruft und sagt, kann ich landen? Und das sind zum Beispiel Gedanken der Eifersucht. Und das ist eine Situation, wo du einfach denkst, ja, ich habe jetzt das Recht dazu, eifersüchtig zu sein, weil meine Kollegin hat die Beförderung bekommen und ich nicht. Und ich stehe doch, das steht mir doch eigentlich zu. Ich arbeite so und so viele Stunden. Ich habe schon so und so lange in die Firma investiert. Ich arbeite sogar am Samstag und wenn es sein muss, auch am Sonntag. Und was ist? Nichts. Und dann, der Feind weiß es und er ruft dann an, Eifersucht, ich darf ich jetzt landen. Und dann kommt es eine Entscheidung darauf an, ob du sagst, Eifersucht, du kannst landen. Und wenn die landen, dann steigt nicht der Pilot aus, sondern das sind 350 eifersüchtige Dämonen, die da mit aussteigen und die dann dein Gedankenfeld einnehmen. Und dann, was nächste ist, man geht tratschen. Du gehst zur Kollegin und sagst, du, die hat jetzt die Beförderung bekommen und ich nicht. Glaubst du nicht, dass das mir zuständet? Ja, ja, genau. Und dann gehen wir zum Nächsten. Und der sagt, ja. Und weißt du was? Du hast nicht nur Eifersucht einziehen lassen, sondern auch du fängst an zu tratschen. Und eines der Werkzeuge, die der Feind braucht, ist, dass man tratscht. Ich sage immer, Mörsership wird nicht von außen. Außen haben wir nur zweimal, dass wir attackiert waren. Und einmal war das, da sagt der Kapitän, wir fahren in den Hafen rein, in den Hafen fahren wir nächstes Jahr rein. Da sagt der Kapitän durch die Lautsprecheranlage, jeder halte dich fest. Und dann, hey, was hat der gerade gesagt? Und wo sie das ausgesprochen hat, hat schon gerumst, weil das Tugboot das Schiff zu schnell reingebracht hatte und wir einen alten Dampfer hatten. Und um den Rückwärtsgang einzuschalten, musstest du erst die Maschinen abschalten und dann wieder einschalten und dann den Rückwärtsgang. Das war viel zu spät. Und auf einmal saß die Anastasis 3 Meter auf dem Dock, die vordere Spitze. Das war das einzige Mal, wo ich weiß in unserer Geschichte, dass es passiert ist. Aber durch Tratsch wird das Schiff von innen mit einem Virus kaputt gemacht. Und dasselbe können wir. In deiner Arbeit kannst du, wisst ihr, ich bin ja viel in der Welt umeinander. Und die Deutschen haben die Goldmedaille, wisst ihr was? In Kritik. Ja, kommt das neue iPhone kommt raus und die Deutschen sagen, ja, das sieht gut aus, aber die Verpackung sollte doch ökofreundlich sein. Und ist die überhaupt umweltgerecht? Und wie lange ist die Batteriedauer? Dass man das Telefon gar nicht mehr sieht, sondern man sieht nur die Dinge, die man vielleicht besser machen könnte oder vielleicht nicht so richtig sind. Und damit sind wir Weltmeister. Und da müssen wir uns eigens jeder Einzelne fragen, setze ich mich an den Stammtisch und tratsche, was nicht geht in der SPD oder der CDU oder in der Regierung, oder ich fange an, für die zu beten. Die Wahl steht dir gegenüber. Aber da finden wir uns gefangen. Auch manche, ihr werdet heute heimgehen und sagen, ja, der Schmidt, der ist ja recht und gut, aber das und das hätte er besser machen können und das hat er nicht gesagt und da hätte er doch am Bibelvers sagen können und so weiter und so fort. Aber so sind wir Deutschen und wir müssen uns da lossagen, weil das hindert Kreativität, die Gott machen will. Weil Gott möchte Neues machen in uns und er möchte Neues machen in dir. Aber wenn du immer dran sitzt mit der Handbremse und das Fahrzeug im Rückwärtsgang, dann wunderst du dich, oh, warum können wir nicht vorwärts fahren? Ja, da hast du es. Und da möchte ich euch ganz neu herausfordern, weil Gott möchte, dass ihr anfängt, mit ihm zu kollaborieren. Und wenn solche Dinge sind und die sind zu schwierig für dich, dann gehst du halt. Aber lass dich da nicht einlullen. Ich habe früher bei Mörsership hatten wir einen Hausmeisterdienst. Und im Hausmeisterdienst sind wir immer zum Essen gegangen in die Küche. Und die Köchin hat immer gekocht. Und wir hatten eine halbe Stunde lang Pause. Ja, was war? Es hat ein bisschen länger sitzen geblieben. Dann war es nicht eine halbe Stunde, sondern da war es 30, 35 Minuten. Dann wurden es 40 Minuten. Dann 45 Minuten. Weißt du, was ich angefangen habe? Nach einer halben Stunde, nach 25 Minuten, Ich bin gegangen, habe alles Geschirr eingesammelt, alles Besteck und habe es in die Küche gebracht zum Waschen. Und ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe nie was gesagt. Aber die wussten genau, die halbe Stunde ist vorbei. Und die konnten mitgehen oder nicht. Aber ich habe das gemacht. Und ich habe nie was gesagt. Ich habe nie gesagt, hey, eure Mittagspause ist vorbei, jetzt auf, was macht ihr eigentlich noch? Sondern ich habe das einfach getan. Und damit wussten die genau, die Mittagspause ist vorbei und ich musste nie was sagen. Und habe ihnen einfach gedient in dem, dass wir das Richtige machen. Und da müssen wir Christen hin. Wir müssen sagen, okay Gott, wie kann ich Reich Gottes bauen? Wie kann ich der Gemeinde in Babenhausen richtig dienen? Ja, und wenn es dann heißt, wer tut die Gemeinderäume putzen, dann ist Schweigen im Walde. Oder dass man sagt, okay, wer macht es? Ja, ich und ich. Und weißt du was, wenn du das machst, machst du Reich Gottes, dienst du im Reich Gottes. Und der Feind sagt, nein, also die Gemeinderäume putzen, das ist doch, die sollten doch eine Putzfrau anstellen. Warum gebe ich meinen Zehnten eigentlich? Das müsste eigentlich laufen von alleine. Und das sind Kleinigkeiten, wo Gott dich herausfordern will, zu sagen, bist du willig zum Dienen? Bist du willig, einfach zu dienen? Ich gehe zum Beispiel, oft gehe ich in eine Toilette, eine öffentliche Toilette, und da gehst du zum Papierhaufen, Papierkorb, und da ist mehr Papier neben Papierkorb als in einem Papierkorb. Und wisst ihr, was der Heilige Geist sagt? Hebt es auf. Und wie ich das angefangen habe, habe ich immer eine Diskussion gehabt mit Gott. Und die ging folgendes. Hey, ich habe das gar nicht gemacht. Das ist gar nicht mein Dreck. Und Gott sagt, räum es auf. Ja dann, wenn ich das anlang, dann kriege ich vielleicht, werde ich identifiziert mit was. Und es ist ja auch nass und wer weiß, was da alles dran ist. Und dann nimmst du es auf. Und dann denkst du, ja, wenn ich das mache und einer reinkommt und dann sagt, ja, Schmidt, ist ja Zeit, dass du deinen Dreck wegräumst. Aber weißt du, wenn der Papierkorb, wenn da kein Papier dran ist, es ist viel schwieriger, Papier hinzuschmeißen, weil da ist ja keins da. Und wisst ihr, dann haben wir diese Leute, die jungen Leute, die sagen, okay, lass mir zeigen, dass ich ein professioneller Basketballer bin. Oh, da liegt ja schon Papier. Also, habe ich nicht getroffen und man geht. Aber ich möchte, das ist nur ein Beispiel, wo der Heilige Geist zu mir sagt, schafft es, macht es. Und das sieht keiner und ist vielleicht unangenehm, aber in dem bauen wir Reich Gottes. Und was ich euch ermutigen will, ist dich zu fragen, was sind die Gedanken, die mich beschäftigen? Was treibt mich um? Ist es die neue Beförderung oder ist es von Bene das neue Motorrad, das er irgendwo gesehen hat? Oder ist es, wie kann ich mehr Geld verdienen? Oder ist es, Gott, wie kann ich dir mehr gefallen? Das ist ganz anders. Und sind wir willig, dann Risiko einzugehen mit Gott? Das ist ja das andere. Weil Gott fragt uns manchmal Dinge, die wir denken, ja, der Pastor macht das nicht, der Klaus macht das auch nicht, warum soll ich das machen? Ja, weil ich dich dazu berufen habe. Ja, aber niemand anders macht das. Und man schaut rum und sagt, ja, warum soll ich das mal machen? Warum soll ich jetzt im Aldi, da vorne an der Kasse, steht die Frau mit ihren drei Kindern, hat vergessen, dass man doch einen Einkaufskorb mitnehmen sollte. Und jetzt wird die Schlange länger. Und du kannst einen Ratschclub bilden mit der Person, die hinter dir steht und dich darum unterhalten, warum das nicht geht. Oder du kannst hingehen und sagen, du, ich suche mir eine Kiste in der Kistenbox da beim Aldi und du kannst meine Tasche haben, hier. Und da sind wir Christsein ganz reell. Aber es kommt darauf an, was wir denken. Es kommt darauf an, wer da oben regiert. Und wen wir da oben reinlassen. Und wie wir uns manchmal vergleichen. Wisst ihr, in den Gemeinden Jesu auf der ganzen Welt, besonders auf der westlichen Welt, wenn ich jemand fragen würde, kennst du die 10 Gebote und hältst du die? Er sagt, ja, die habe ich in der Tasche. Also ich stehle nicht, ich lüge nicht, am Sonntag bin ich im Gottesdienst, meine Eltern versorge ich und so weiter. Aber wenn es kommt auf das 10. Gebot, das heißt, vergleich dich nicht. Und wie oft machen wir das? Und ich musste das lernen. Ich habe einen Kollegen gehabt, da hieß es, also Stefan, du musst in dem zweiten Gebäude da bei Mosheship, ich bin auch Elektriker noch, hieß es, musst du da einen Transformator da hochbringen und das muss man zu zweit machen und der Kollege hilft dir. Der Kollege, sein Name hieß Perry und da habe ich den gesehen, dann kommt er zu mir und so weiter und dann sagt er Folgendes zu mir, Stefan, ich habe keine Zeit, ich muss einen Haarschnitt machen. Ich auch außerdem. Und dann hat er zu mir gesagt, und ich mache einen Roadtrip mit meiner Familie nach Kalifornien. So quasi, du bist alleine. Und dann denkt man, jetzt geht's ja los. Was ist denn hier eigentlich los? Oder dieser Mann hatte Kinder, genau wie in meinem Alter. Und wenn man Einsatz gemacht hat, hat er immer seine drei Kinder mitgenommen. Und meine drei Kinder und meine Frau saßen daheim. Und ich hatte eine Einfahrt, die 450 Meter lang ist. Bin ich oft entlang gegangen und habe mich mit Gott unterhalten. Und ich sage, Gott, bin ich das Ersatzrad hier oder was ist eigentlich los mit mir? Und in diesen Dingen werden wir herausgefordert, wie lebe ich mein Christsein? Bin ich eifersüchtig? Klage ich Gott an? Wisst ihr, wenn du anfängst in der Missionar, als Missionar, dann ist es oft so, du lebst ja von Unterstützung und dann hast du diese Unterhaltung mit Gott. Gott, ich schaffe ja viel für dich. Also, dann kannst du das auch machen für mich, was ich denke, ist richtig. Und wenn Gott es dann nicht macht, dann denkst du, ja, was ist denn hier eigentlich los? Das war vielleicht nicht so ein Vertrag. Und Gott fragt dich, folgst du mir, weil ich dich berufen habe oder was du dafür bekommst? Und das ist ein Prozess und wir müssen diese Prozesse durchlassen in unserem Leben und wir müssen uns in diese Prozesse hineinstellen, sonst verändert uns Gott nicht. Und ich habe einige dieser Prozesse durchgemacht. Im letzten habe ich nicht so gut abgeschlossen und ich fürchte mich schon, wenn das nächste Mal kommt. Und der Prozess war, liebe deine Feinde. Das ist ein harter. Ja, ich habe gearbeitet beim Mothership und dann wurde mir vorgehalten, ja Schmidt, du hast die und die Dinge falsch gemacht und du bist jetzt 3 Tage suspendiert. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe schon 20 Jahre hier gearbeitet, habe mein eigenes Werkzeug und dann kommt es richtig raus. Weißt du, wenn du mal richtig geschubst wirst, weißt du, was dann ist? Was da drinnen lebt, kommt raus. Und manchmal denkst du, ich hab gedacht, das gibt es ja gar nicht, dass das in mir noch lebt. Und Gott hat mich da in die Schule genommen und sagt, Stefan, liebst du deine Feinde oder hast du Rechte? Oder meinst du, du bist immer der Richtige und du machst immer alles richtig? Und da kommen die Dinge raus und dann kann mir die liegen lassen oder man fängt an, mit ihnen mich auseinanderzusetzen. Und dadurch wachsen wir. Ich kann jetzt sagen, wenn jetzt jemand ein tolles neues Auto bekommt, kann ich zu dem sagen, du, ich freue mich riesig für das Auto und ich wünsche dir Gottes Segen. Und es ist nicht oberflächlich, sondern es kommt vom Herzen. Aber da war eine Lehrzeit da drin, wo Gott gesagt hat, jetzt schauen wir mal, was ist da eigentlich drin in dir? Und da war oft, dass man sagt, Gott, wo bist du eigentlich hier? Ich mache alles für dich und du machst überhaupt nichts für mich. Ja, ich war immer in der Dominikanischen Republik und da war es so, in den USA ist es so, wenn du wenig verdienst, übernimmt die Krankenkasse für deine Kinder die Krankenversicherung. Und wenn du da mehr verdienst, dann bist du gleich draußen. Und ich habe halt haben Leute gesagt, du, ich möchte, dass du mit deinen Kindern, dass du deine Kinder mal mitnimmst da. Und dann haben die zum Mothership Geld gegeben und so weiter. Auf jeden Fall haben die gesagt, oh, du verdienst zu viel, Schmidt. Also, du bist nicht mehr krankenversichert. Und dann, was ist? Dann bricht sich der Sohn den großen Zehen. Und dann denkst du, ja, was ist eigentlich Gott? Ich mache das für dich, ich mache das Richtige und dann kannst du nicht einmal schauen, dass das so läuft. Und dann denkst du, Gott, was ist hier eigentlich los? Und dann kannst du kapitulieren oder sagst, nein, ich gehe weiter, auch wenn ich nichts sehe. Weil Gott hat nicht zu mir gesagt, ich darf aufhören. Wenn du meine Frau und ich fragst, wie oft wir schon aufgehört hätten, da kann man eine ganze Wand davon voll tapezieren. Aber Gott hat nie gesagt, hör auf. Und deshalb bin ich noch hier, weil ich möchte einer sein, der überwindet. Wenn wir überwinden, dann sagt die Welt, wie lebst du eigentlich und wie kannst du so leben? Weil es ist doch alles ungerecht, was dir erfahren ist. Und du kannst sagen, ja, aber weißt du was? Ich habe einen, der weiß, wie viel Haar ich auf dem Kopf hat und dem gehöre ich und der hat heute den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang gemacht. Und dessen Tochter bin ich. Und dessen Sohn bin ich. Aber um das zu wissen, müssen wir in einer Beziehung mit Gott stehen. Und wir müssen anfangen, den Tag mit ihm anzufangen. Und nicht mit unserem iPhone. Und wir müssen Zeit mit ihm zu verbringen. Und wir müssen sagen, okay Gott, wie siehst du mich? Eine Hausaufgabe für euch alle ist, dass ihr heimgeht und fragt Gott, Gott, wie siehst du mich? Das habe ich jetzt gerade einen Bauern, den ich letzte Woche kennengelernt habe, habe ich zu ihm gesagt, geh mal raus und frag Gott, wie dich sieht. Ja, das hat der erste Mal eine Zeit gedauert, bis man da oben mal ausgemistet hat. Weil wir so bombardiert sind von Dingen, die uns beschäftigen, wo Gott nie sagt, dass wir uns mit denen beschäftigen sollen. Wir haben den Lehrgang, wo ich immer lehre, und wir haben eins, wir schicken die Studenten alle für 3 Stunden in die Paris. Ohne das, vielleicht die Bibel, vielleicht ein Notizbuch. Und manche denken, 3 Stunden ohne mein Handy, ich weiß nicht, ob ich das erlebe. Und was soll ich denn da machen, 3 Stunden? Das ist ja unglaublich. Aber weißt du was? Wenn die zurückkommen, haben die unwahrscheinlich coole Geschichten, die sie mit Gott erlebt haben. Den Bauern, den ich da hingeschickt habe und gesagt, findet sei, was er erlebt hat, war unglaublich und war was aus dem Originellen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das ist, wer Gott ist. Wenn wir ihm vertrauen, zum Beispiel hat er mich gestern angerufen, ich bin auf der Autobahn, habe mich verfahren und dann da war alles zu und da bin ich Umwege gefahren und gesagt, ich möchte nicht über Lindau fahren, ich möchte die A7 fahren und dann bin ich halt sturköpfig, wie ich manchmal bin, habe meinen eigenen Weg gefunden auf die A7. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du Stefan, gestern Abend wusste ich nicht, wo ich übernachten soll. Ich hatte keine Übernachtung. Und hat einen Freund angerufen und der hat gesagt, du, da und da kannst du übernachten. Und dann habe ich gesagt, schau, Gott versorgt dich. Und das möchte ich, dass ihr es erlebt. In Babenhausen, wo immer du bist, dass du weißt, wem du gehörst und du weißt, wer Gott ist und du weißt, was er für dich vorhat. Aber deshalb müssen wir aufpassen, was lassen wir hier rein? Wo verbringst du deine Zeit? Wie viele Stunden verbringst du mit dem? Nur ein Beispiel. Oder ist deine Bibel irgendwo verstaut im Schrank? Hoffentlich nicht. Und ich möchte euch da ganz neu herausfordern, ihr müsst Zeit mit Gott verbringen. Weil wenn ihr die Zeit nur mit der Tagesschau verbringt, dann werdet ihr alle depressiv. Weil es geht mehr Bach runter als bergauf. Und wenn wir uns darauf fokussieren, dann sehen wir nicht, wer über dem steht. Ich war jetzt in Madagaskar, bevor ich hier ankam, war ich in Madagaskar. In Madagaskar, die ganze Regierung ist zusammengekracht. Der Einzige, der übrig blieb, war der Präsident. Und es gab Unruhen in der Hauptstadt. Die haben Läden geplündert, Fahrzeuge angezündet und alles Mögliche. Am nächsten Morgen gehe ich raus und weißt du, was war? Ich habe die Verheißungen Gottes gesehen. Super cool! Über die ganze Stadt war ein Regenbogen, der bis ins Meer hineinging. Da habe ich zum Kapitän gesagt, Kapitän, schau, Gottes Verheißung ist da. Er lebt noch und er steht über allem. Aber das manchmal sehen wir gar nicht mehr, weil wir so fokussiert sind, was nicht läuft. In der Gemeinde, in der Arbeit und so weiter und so fort. Und wir brauchen das größere Bild, dass wir teuer erkauft sind und dass Gott für euch jeden Einzelnen bezahlt hat am Kreuz hier. Und dass er zu dir sagt, du bist mein und du gehörst mir und ich bin neidisch auf dich. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich liebe dich. Ich kenne deine Umstände und ich möchte, dass du mit mir die Umstände teilst. Und wenn wir so leben, meine Zeit, kann ich sagen, ist nur Vollgas. Also für mich, ich bin einer der Vollgas, der immer in Bewegung ist. Und wenn das dann von hier, weil von hier geht es zum Herz. Und wenn es im Herz lebt, weißt du, wo es rauskommt? Da. Und da gibt es, da kannst du hier Berichte über die Zunge, gibt es Predigen, online, offline, Tausende. Aber haben wir es? Haben wir unser Mund unter Kontrolle, wenn wir nicht unsere Gedanken unter Kontrolle haben? Dann ist es logisch, dass Dinge rauskommen, die von hier leben und die kommen dann raus. Und weißt du, was dann interessant ist? Du musst dich fragen, wer beeinflusst mein Leben? Mit wem verbringe ich die meiste Zeit? Es ist an meinem Laptop, dann gibt es so eine quadratische Schachtel, die ist manchmal so groß, oder es gibt jetzt solche, die sind vielleicht einen Meter groß, und dann gibt es solche, die sind 3 Meter groß, die heißen Fernseher. Wer beeinflusst dein Leben? Und wo verbringst du die meiste Zeit? Ich bin kürzlich einmal, wo ich das letzte Mal hier war, bin ich in der Früh, ich glaube, ich musste in Frankfurt sein, so um 8 Uhr. Und dann bin ich um 4 Uhr losgefahren an die Autobahn. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und da fahre ich bei Memmingen vorbei und sage, segne die Friedenskirche. Und dann fahre ich bei Dettingen vorbei, da ist der Johannes, Jonas Axemann, hat eine Toyota-Vertretung. Dann sage ich, segne den dort. Und so bin ich hingefahren bis nach Frankfurt und habe fast 4 Stunden nur Deutschland gesegnet. Oder du kannst hochfahren, du fängst an mit Antenne Bayern und dann in Baden-Württemberg, das heißt SWR 1, 2, 3 und dann geht's weiter. Und du kannst dich da voll lullen lassen, bis du dann endlich ankommst. Oder du kannst sagen, hey, ich bin gefahren und habe gebetet und es war super. Und das habe ich gemacht. Und wisst ihr was? Die Waffe des Gebets, die darf in deinem Kleiderschrank oder in deiner Kommode nicht noch eingepackt sein und voller Staub. Weil wenn du so raufkommst zu Gott, kriegst du nicht die Goldmedaille. Das ist schon prophetisch so. Sondern die Waffe des Gebets muss gebraucht werden und verbraucht ausschauen, wenn du da hochkommst. Weil du sie jeden Tag gebrauchst. Und wenn das schwierig ist, weißt du, was das Interessante ist? Wenn du zu Gebetsveranstaltungen gehst, kriegst du immer einen Parkplatz. Da brauchst du dich nie wundern. Wo parke ich jetzt eigentlich? Im Eisstadion drüber oder wo? Nein, da kommst du sogar bis vors Haus. Und weißt du, was das Schade ist? Weißt du, sind Leute nur da, so der Walter und ich haben so quasi dieselbe Haarfrisur, weißt du? Machen wir weniger Haare. Und ich denke, ja, die Alten, die haben ja nichts zu tun, die können da hingehen. Nein, die Alten haben es verstanden, das Gebet funktioniert. Und da möchte ich euch auch ganz neu herausfordern. Wenn du die Tagesschau, ich schaue die öfters an, die ARD, wenn du die anschaust, manche von euch können depressiv davon werden, aber Gott sagt, fang an für den Putin zu beten. Weißt du schon, wie oft ich für den gebetet habe? Und manchmal ist es entmutigend, aber mache ich weiter. Für unseren Präsidenten bete ich fast jeden Tag. Aber diese Gebetsmaffe muss benutzt werden. Da war eine junge Dame, die hat jemanden geheiratet. Die hatte das erste Kind und das zweite Kind kam. Und dann hat sich der Mann von ihr getrennt. Und die Frau musste umziehen. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten. Und habe gesagt, wo willst du eigentlich hinziehen? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe kürzlich für dich gebetet. Und ich habe gesagt, du solltest einen Neubau haben und du solltest in erster Etage sein. Weil mit zwei Kindern im dritten Stock aufgehen, das ist nichts. Und wisst ihr, es war? Das war dann so. Aber weißt du, es kam, weil wir da speziell dafür gebetet haben. Ja, ich habe in den USA gewohnt, in einem großen Haus. Wir sind umgezogen von 850 das war eine ganz kleine Wohnung, wir haben da zu fünf gewohnt. Da sind wir in ein großes Haus gezogen mit 350 Quadratmeter. Und da hieß es, ja, du kannst hier ein halbes Jahr wohnen, da musst du ausziehen. Da dachte ich, ja, was machen wir jetzt da? Da haben wir gesagt, Gott, ich möchte im Mittelpunkt deines Willens stehen. Ich möchte das. Und dann habe ich gesagt, aber Gott, hier kann ich noch meine eigenen Ideen dazugeben. Und dann habe ich gesagt, du, ich möchte ein Haus haben mit vier Schlafzimmern. Wir müssen es so sagen. Das kommt alles noch, Frau Schmidt. Du darfst die Geschichte nicht wegnehmen. In den USA ist es normal, dass man drei Schlafzimmer hat und zwei Bäder. Das ist halt normal. Und da habe ich gesagt, ich möchte vier und zwei Bäder. Und da habe ich gesagt, ich möchte ein bisschen Grünfläche haben. Und ich möchte zwischen, wo Mercy Ship ist und die nächste Ortschaft, dazwischen möchte ich wohnen, weil mein mittlerer Sohn hat es immer fertiggebracht, dass er pünktlich in die Schule kam, aber ich immer ein bisschen spät kam in die Arbeit. Da habe ich gesagt, weil wir 45 Minuten fahren mussten. Da habe ich gesagt, also das wäre cool. Und dann ging es weiter und weiter und nichts kam und nichts passierte. Und dann haben wir gesagt, oh, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Und dann kam es eines Donnerstags, kommt einer zu mir und sagt, du Stefan, ich habe das Traumhaus für dich. Ich sage, oh, das ist ja lustig. Dann sagt er, ja, ist die Einfahrt, also die Breite des Geländes ist 138 Meter und die Länge ist 1,5 Kilometer. Und dein Haus sitzt in der Mitte und ist zweistöckig, hat ein Pool, hat ein zweifahrbares Rasenmäher und ein Traktor mit einem kleinen Mähberg hinten dran, sodass du das alles mähen kannst. Und dann habe ich gesagt, wie viele Banken muss ich da eigentlich berauben, dass ich das bezahlen kann? Und dann sagt er, die verlangen $500. Und ich habe zu Gott gesagt, das ist, wie viel ich Miete zahlen kann. Und da haben wir 7 Jahre gewohnt. Und mein ältester Sohn, bei dem ich jetzt momentan bin, der schon auf allen 5 Kontinenten war, habe ich gefragt, wo ist das Beste, wo du gewohnt hast? Da habe ich gesagt, da. Warum? Weil da konnte ich noch ein Wildschwein in der Früh erschießen und pünktlich zur Schule sein. Aber das macht Gott, wenn wir ihn fragen. Und ich habe das erlebt, damit ich euch sagen kann, da ist ein Gott, der Wunder tut. Ja, ich zeige euch nachher noch ein bisschen, wie viel Zeit habe ich noch? Geht noch, okay. Weil ich muss immer noch fragen, weil manchmal gehe ich über die Zeit und dann mache ich Überstunden, das kommt manchmal nicht so gut an. Auf jeden Fall haben wir ein brandneues Schiff. Das ist brandneu und weißt du, was das Coole ist? Da gibt es keinen Schuldenberg an dem Schiff. Da gibt es keine roten Zahlen. Das ist 12 Stockwerke, 660 Mann Besatzung. Die Ärzte, die zu uns kommen, sagen, und nicht Ärzte von Afrika, sondern Ärzte von der ersten Welt, die kommen und sagen, du, so ein Instrument, das wäre ja cool, wenn wir das auch hätten bei uns im Krankenhaus. Aber wir haben das. Und es ist, weil jemand im Glauben vor uns gegangen ist. Und es hat 180 Millionen gekostet. Und wir haben Toyota Highlanders. Gehst zum Jonas Axmann, der sagt dir, was für Fahrzeuge das sind. Allrad. Und da bin ich kürzlich in einen eingestiegen und schaue auf den Kilometerstand. was gibt es gar nicht, 4000 Kilometer, brandneu. Aber es ist, wenn wir mit Gott vorwärts gehen und wir müssen nicht immer hinterherhinken. Und Gott möchte dir persönlich zeigen, dass er für dich ist und dass er große Pläne mit dir hat und dass du vorwärts gehen kannst. Ja, als kleiner Bub habe ich mir immer gedacht, es wäre cool, auf der Autobahn zu fahren und das Evangelium zu predigen und durch Deutschland zu düsen. Oh. Ich bin angekommen am Freitag in der Früh von Madagaskar. Dann bin ich in ein Auto gesessen, bin nach Holland zu einer Hochzeit. Am nächsten Tag war ich in Ostfriesland, das ist ganz oben. Und da ist jetzt eine Jugendgruppe, die ich letztes Jahr mitgenommen habe, nach Mexiko, und die haben ein Haus gebaut. Und die haben Blut geleckt. Die haben gesagt, wir bauen nicht nur eins, wir bauen zwei. Und wo es letztes Mal sehr schwierig war, die in Bewegung zu kommen, der Kahn läuft. In der ersten Meeting, da waren 18 Leute da, die sagen, wir wollen. Und die kommen nächstes Jahr und die bauen ein Haus mit mir. Und ich sage nur, du kannst in deiner Berufung leben, weil Gott hat nie deine Berufung aufgegeben. Er hat dich berufen in verschiedenen Bereichen in deinem Leben, die er dir gegeben hat. Und er hat sich nie dem entzogen. Er sagt nur, wann bist du bereit? Weil ich bin fertig. Und lass dich nicht von der Welt beeinflussen, sondern lass mich dich beeinflussen und dann geh. Weil wenn du auf der Couch bist und Potato Chips isst, Kartoffelchips isst, passiert nichts. Aber du musst gehen. Und wenn das nur zum Aldi ist oder wenn das nur zum Lidl ist und du gehst, Herr, wie kann ich heute hier ein Jünger von dir sein? Und dann Gott sagt, mach das. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Ja, wie soll ich das machen? Ja, mach. Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht nicht dann. Und dann kannst du noch was sagen. Sagen, Gott, wenn es nicht von dir ist, dann zeig mir das. Aber wenn es von dir ist, dann hilf mir. Ich habe meinen Fuß gebrochen, meine Achillessehne gebrochen. Und ich weiß noch, ich bin in die Arbeit gefahren und ich habe zu Gott gesagt, Gott, was machst du eigentlich mit mir? Die Achillessehne ist im Eimer und was mache ich jetzt eigentlich? Und Gott sagt, ja, schauen wir mal. Und dann hat Gott gesagt, ja, ich möchte, dass du nach San Diego fliegst. Wo? Meine Bank? Oh, da ist kein Geld da. Wie soll man das machen? Und meine Schwiegermutter gibt mir Geld für einen Hinflug. Und dann gehe ich dorthin, ich gehe auf die Straße und ich rede mit dem, weil ich möchte da anfangen zu arbeiten, das war viele Jahre. Und dann gehe ich da entlang und da ist ein, ich gehe am Haus vorbei und da heißt es, zu vermieten. Dann habe ich mit dem ich dabei war, gesagt, also das könnt ihr dann für mich mieten. Und wenn Gott A sagt, dann sagt er auch B, gell? Dann habe ich gesagt, okay, wir ziehen nach Mexiko, habe meinen Söhnen gesagt, die sollen beten, habe gesagt, hier, das ist, was wir machen. Bete drüber und frag Gott, ob das dran ist. Ja? Weil Gott, wenn Gott zum Esel sprechen kann, dann kann er auch zu meinen Söhnen sprechen, auch wenn die ein bisschen jünger sind. Und die sind alle zurückgegangen und sagen, ja, Papa, das machen wir. Und dann, wie es Zeit war, dort umzuziehen, sagen die, ja, die Wohnung oder das Haus, was du wolltest, hat dir jetzt jemand anders vermietet. Und dann kannst du sagen, oh mein, es geht also nicht, also hör mal auf. Nein, dann eine Woche, bevor wir gefahren sind, war das wieder frei und sie konnten es mieten. Jetzt ein paar Jahre, Corona war, gell? Ihr wisst alle, wir waren in Corona. Und mein Vater lag im Krankenhaus. Und mein Freund hat es rausgefunden und der hat gesagt, zu mir gesagt, ich sehe meinen Vater jeden Tag. Und ich sage, das ist gut für dich. Mein Vater ist ein bisschen weiter weg wie deiner. Ist nicht gerade die Straße runter. Und dann sagt er, du musst deinen Vater besuchen. Und ich sage, okay, Mama, wie sollen wir das machen? Dann sagt er das zu mir, ich gebe dir $5,000, ist das genug? Und ich sage, ja, das passt. Aber es war Corona, gell? Und du musstest dich testen lassen. Und dann gehe ich zum Test. Und weißt du, was war? Am nächsten Tag kam nichts. Dann Samstag nach Frühgebet, kommt der Test. Und was ist es? Positiv. Schmidt, du kannst nicht gehen. Und ich sage, das akzeptiere ich nicht. Ich fühle mich nicht danach und ich beuge mich dem auch nicht. Dann bin ich in die nächste Klinik, da komme ich an der Klinik an. Normal waren ja solche Kliniken überfüllt mit Leuten. Und komme ich da an, es ist ja ein Friedhof, da ist überhaupt niemand da. Also, nein, die warten nur auf dich, Schmidt. Dann komme ich da hin und dann sagen sie, machen sie den Test und sagen, ja, du bist negativ. Und meine Frau sagt, pack die Klamotten, dass ich losfliegen kann. Und dann bin ich noch mit der Business Class von Dallas nach Frankfurt. In Frankfurt komme ich an und die Deutschen ja wieder, typisch deutsch, die haben mich so überwältigt und ich bin da ein bisschen mit dem neuen Zeug bin ich halt herausgefordert. Gut, dass meine Frau das alles kann, weil meistens macht die das Ganze, was auf mit dem Laptop und so weiter mit dem zu tun hat. Und da war ich auch wieder herausgefordert. Und dann war es so, mein Vater lag im Krankenhaus. Und dann komme ich ins Krankenhaus. Meine Mutter schon gesagt, also du, Stefan, die werden dich da nicht reinlassen. Und ich dachte, ich komme ja nicht umsonst hier. Komm. Dann bin ich zu dem hingegangen und gesagt, du, ich komme bis vor Texas. Jetzt mach mal, dass ich meinen Vater sehen kann. Ich sage, okay, lass mich mal mit jemandem reden. Und den konnte ich dann sehen. Und ich war der Einzige von seinen 5 Söhnen, der ihn gesehen hat, bevor er gestorben hat. Gestorben wurde. Aber wenn ich aufgehört hätte und gesagt habe, okay, Corona ist dran, dann wäre das nie da gewesen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, wenn Gott Ja sagt, dann wirst du Widerstand erleben, aber dann geh nicht ein wie eine Bremel. Sondern sag, okay Gott, du siehst, dass es nicht geht. Jetzt hilf mir. Sprich du zu mir. Zeig mir, dass es der richtige Weg ist. Weil Gott kennt dich ja. Er weiß ja, wie viel Glauben du hast und wie viel du nicht hast. Und er möchte ja, dass du ihn besser kennenlernst. Er möchte nicht, dass du in den Himmel kommst und sagst, wow, ich wusste gar nicht, dass du all das machst. Nein, er möchte, dass du in den Himmel kommst und dass deine Gebetswaffe total verbogen ist, weil du sie so oft benutzt hast und der Laufkolben angefroren ist, weil du sie so oft benutzt hast. Und das möchte ich, dass ihr heute das mitnehmt. A, Gott ist für dich. Er stellt sich zu dir. Und wenn er sagt, geh, dann hat er alles schon vorbereitet. Und ich habe euch genügend Beispiele erzählt aus meinem persönlichen Leben. Und wisst ihr was? Ich bin nichts Besonderes, fragt meine Frau. Aber ich habe mein Leben hingelegt und gesagt, Gott, das gehört dir. Ich möchte so leben, dass du dich verherrlichen kannst durch mich. Und das macht er. Und da müssen wir gehen. Und wenn es ganz kleine Schritte sind, aber geh. Weil wenn du kleine Schritte gehst, wirst du größere machen können. Und dann kannst du noch größere, weil du Erfahrung hast, wie Gott sich zu dir stellt. Und er liebt dich und er kennt dich und er weiß, was schwierig ist. Und mit dem möchte ich euch auch ermutigen, pass auf in deinen Gedanken. Pass auf, was da reinläuft und wer da regiert. Und wisst ihr, die haben mich eingeladen, die wussten gar nicht, am Freitag war ich auf einer Lehrerkonferenz in Siegburg und da waren vielleicht 70 Lehrer da auf einer christlichen Schule und da habe ich gesagt, ja, ihr wisst ja gar nicht, ihr ladet einen Bayern hier ein, ihr wisst ja gar nicht, was der Sache wird. Und dann habe ich zu einem gesagt, du lese mal Jakobus 4, Vers 7. Und habe ich gesagt, stell dich auf den Stuhl und lese es, als ob du es richtig meinst. Und weißt du, was es heißt? Steh gegen den Teufel und dann heißt es, dann flieht er von uns. Und wie oft lesen wir das, aber wir leben es nicht. Weil Gott hat uns Autorität gegeben, dem Feind zu widerstehen. Und wenn wir so leben, dann kann euch die Überschwemmung, die letztes Jahr kam, nicht aus dem Angel heben, weil ihr wisst, wem ihr gehört. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du ein unwahrscheinlicher, cooler Gott bist, dass du uns kennst ins Detail. Und ich bitte dich, Herr, dass was heute gesprochen wurde von dir, dass das Frucht bringt. Und dass, wenn wir hinausgehen, nicht der Kritikgeist uns wieder einholt, sondern dass wir dem widerstehen können und sagen, ey, du bist draußen, du hast keine Sprechstunde bei mir, du bist draußen. Und da bitte ich dich, Herr, dass du jedem Einzelnen hier begegnest auf eine Art und Weise, wo sie merken, oh, Gott ist für mich, wie cool. Und ich bitte dich für deinen Segen in Jesu Namen. Amen.